Ja, hallo Anna, wie geht's dir?
Hallo Oliver, gut. Und selbst?
Ja, soweit in Ordnung. Der Herbst steht vor der Tür und wir haben auch heute ein dunkles Thema.
Nein, haben wir nicht.
wir bringen Licht ins Dunkel, sagen wir so.
Genau. Ja, wir sprechen heute über das Darknet mit unserem IT-Forensiker Jörg Janikos und wir freuen uns schon aufs Gespräch.
Genau, letztens ist ja angeblich der älteste Darknet-Marktplatz ausgehoben worden, der Archetyp, so hieß es, glaube ich.
Ja, oder Archetype, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe es nur gelesen.
Genau. Ja. Und jetzt hören wir mal von Jörg, unserem Kollegen, was da sich so tut im Darknet.
Ja, was überhaupt ein Marktplatz ist und was da verkauft wird und wie das da so abläuft, praktisch.
Oh, bin gespannt.
Wollen wir losmachen?
Tür geht auf.
House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Ich bin Oliver Küch vom Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene und mit mir im Studio, wie immer, meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Hallo Anna.
Hallo Oliver. Ja, ich bin Anna Spiegel aus dem Marketing am Fraunhofer SIT und zu Gast im House of Nerds ist dieses Mal Jörg Janikos. Er ist bei unserem Institut IT-Forensiker und ist wissenschaftlich im Darknet unterwegs. Und da untersucht er, was da alles so passiert. Und wir möchten heute mit ihm ein paar Darknet-Mythen auflösen und auf seine Forschungsergebnisse schauen, damit wir diesen Teil des Internets mal etwas nüchterner betrachten können. Ja, herzlich willkommen Jörg. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Hallo Jörg. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, du bist IT-Forensiker. Vielleicht fangen wir erstmal mit ein paar Grundsatzsachen an. Was ist denn eigentlich IT-Forensik?
IT-Forensik ist eigentlich eine Wissenschaft, bei der man versucht herauszufinden, was mal mit IT-Geräten passiert ist, würde ich sagen. Also so wie in der normalen Forensik, in Kriminalwissenschaft, wenn man untersucht, was irgendwie an Tatorten passiert ist, machen IT-Forensiker das auch. Nur dass der Tatort dann eben ein digitales Gerät und man schaut, was für Spuren findet man auf Computern, auf Mobilgeräten und so weiter.
Mhm. Ja. Und wie bist du dazu gekommen? Ist ja nicht so das klassische Informatiker-Thema wahrscheinlich.
Genau, ich habe eigentlich nur in Anführungszeichen Informatik studiert und hatte so einen kleinen Faible für IT-Sicherheit, fand das interessant und habe mich am SIT beworben. Auch gar nicht wirklich mit der Aussicht, dass das explizit IT-Forensik werden wird. Mhm. SIT hatte halt eine Stellenausschreibung da. Das hat glücklicherweise geklappt. Und dann hat sich im Laufe der Zeit, als ich gerade angefangen hatte, ergeben, ja, wir starten mit neuen Themen wie IT-Forensik und oder eben auch Mediensicherheit. Das war kein neues Thema mehr, aber da würden wir weitermachen. Mhm. Was findest du denn besser? Und dann konnte ich so ein bisschen wählen. Und hatte ich gesagt, komm, warum nicht IT-Forensik? Ist doch prima. Mhm. Lass mal damit loslegen. Und ja, seitdem mache ich das.
Cool. Und was braucht's dafür? Also was musstest du dir so zusätzlich drauf schaffen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gesundes Interesse an Technik und wie so ein Computer oder Computersysteme allgemein funktionieren, dass man daran Interesse hat. Es kann nie schaden, Informatikstudium vielleicht zu haben dazu. Es gibt mittlerweile auch spezialisierte Ausbildungen zum IT-Forensiker. Fortbildung gibt's auch, es gibt Fernstudium. Aber vielleicht braucht man nicht mal ein Studium. Hauptsache, man weiß, wie Computersysteme funktionieren und zwar ziemlich detailliert. Und dann kann man in die Richtung auf jeden Fall gehen.
Okay. Und, keine Ahnung, muss man so ein Sherlock Holmes-Fan sein oder so ein bisschen, muss man sowas Besonderes noch mitbringen?
Ja, Neugier einfach. Also man muss irgendwie neugierig sein, irgendwie auch an neuer Technologie natürlich interessiert sein. Mhm. Die rennt einem sonst natürlich irgendwann weg, wenn man irgendwann stehen geblieben ist auf zum Beispiel, was ich im Studium hatte, Anfang der 2000er irgendwann. Da gab es zum Beispiel noch keine Smartphones. Das heißt, Smartphones kamen irgendwie, als ich fertig war mit dem Studium. Wenn ich gesagt hätte, nee, ich nehme nur das, was ich irgendwie gelernt habe an Technologie vorher, dann hätte man als Forensiker heute nicht mehr so viel gute Möglichkeiten. Aber ja, also gesundes Interesse ist das Wichtigste und dann geht das.
Und wie sieht so dein Tagesgeschäft aus? Also was machst du eigentlich genau? Wir hatten im Vorgespräch mal so ein bisschen auf deine Tätigkeit als Gutachter vor Gericht drüber gesprochen. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was da so deine Aufgabe ist.
Genau, also Tagesgeschäft ist eigentlich, also wir machen am CIT ja IT-Sicherheitsforschung anwendungsnahe Forschung. Wir haben viele Forschungsprojekte. Aber wenn man im Bereich IT-Forensik tätig ist, kann es natürlich auch sein, dass man mal von Strafverfolgungsbehörden oder von Gerichten gefragt wird, dass man als Sachverständiger tätig wird und dann Gutachten vor Gericht zum Beispiel, also für Gerichte erstellt. Und genau, das haben wir jetzt auch, habe ich jetzt auch häufiger schon gemacht.
Was sind da so interessante Fälle?
Ja, zum Beispiel Menschen, die Drogenhandel über das Darknet machen. Oder irgendwie Leute, die andere Leute, mit denen sie zusammen wohnen, in einem großen Miethaus irgendwie terrorisieren und behaupten, sie wären es nicht. Und dann fallen da IT-Spuren an und dann muss das und so. Also da gibt's einiges.
Okay. Ja, klingt spannend. Ja, du hast ja gerade schon anklingen lassen. Du bist als IT-Forensiker jetzt nicht nur als Gutachter vor Gericht tätig, sondern du forschst auch im Darknet, führst dort wissenschaftliche Untersuchungen durch. Mhm. Es gibt ja relativ diffuse Vorstellungen davon, was das Darknet eigentlich ist. Vielleicht können wir das erstmal ein bisschen begrifflich sortieren. Also was ist das Darknet, was ist das Clearnet, was ist das Internet?
Oh, super.
Ja, super.
Ich finde super, dass ihr das fragt, weil grundsätzlich gibt's da gerade in Medien immer so eine Diskrepanz zwischen dem, was darunter verstanden wird, dann ist irgendwie Dark Web, Deep Web, Darknet, alles das Gleiche. Mhm. Und genau, also ja, also grundsätzlich kann man sagen, es gibt das Internet und das Internet kann man so ein bisschen aufteilen in das Clearnet und das Darknet. Das Darknet ist ein Teil des Internets, den man nur betreten kann mit bestimmter Technologie, die darauf abzielt, dass man anonym unterwegs ist, dass man auch sicher und dass da viel Verschlüsselung eingesetzt wird. Und es gibt eigentlich auch nicht nur ein Darknet. Es gibt mehrere Darknets, verschiedene Technologien, aber die wir alle immer meinen, die Medien auch immer meinen, das ist immer
das Tor-Netzwerk.
Genau.
Ja. Genau. Und das Clearnet ist dann sozusagen das, was man alles mit Google erreichen kann über Suchmaschinen.
Ja, genau. Also, oder alles, was nicht das Darknet ist. Ja. Es gibt ja auch viel im Internet, das man über Suchmaschinen nicht erreichen kann. Mhm. Irgendwie Firmennetzwerke und so weiter, alle, die hinter VPNs irgendwie liegen oder, keine Ahnung, deine Kontoauszüge, ne? Hoffentlich kann Google die nicht erreichen, sowas halt. Das ist dann eher so DeepNet,
ja,
okay. Aber das hat noch erstmal nichts mit Darknet zu tun, das ist normales Internet noch. Mhm. Und fürs Darknet braucht man eben immer spezielle Technologie. Also okay. So haben wir das mal irgendwann zumindest definiert.
Gut.
Ja, der Begriff Darknet ist ja schon so mit Dunkelheit, ne? Hat man jetzt gleich so ein schwarzes Bild. Ich sag mal, der erste Mythos, der Anna und mir so im Vorgespräch aufgefallen sind, war natürlich gleich, das Darknet ist illegal.
Genau, wir wollen mit dem mal so ein paar Darknet-Mythen basten, sozusagen. Also genau, Darknet ist illegal.
Ja, würde ich nicht sagen. Also natürlich gibt es im Darknet illegale Inhalte, auch durchaus mehr oder leichter zu finden, wenn man weiß, wo man schauen muss, als vielleicht im Clearnet, ja durchaus mehr, also mehr stimmt schon eine Gesamtanzahl nicht, weil es einfach extrem wenig Knoten vom Tor-Netzwerk zum Beispiel gibt. Aber das Darknet oder gerade das Tor-Netzwerk wird halt zu einem Riesenteil gar nicht dafür verwendet, sondern eher zum Beispiel, um frei von Restriktionen kommunizieren zu können, wenn man in irgendeinem repressiven Staat lebt zum Beispiel, wenn man nicht auf bestimmte Quellen zugreifen kann, Nachrichtenquellen und so weiter.
Kannst du das quantitativ mal festmachen? Ist es, keine Ahnung, die Hälfte, mehr als die Hälfte, 80%?
Ist immer schwierig zu sagen. Also Roger Dingeldine ist einer von den Entwicklern vom Tor-Projekt. Der hat mal irgendwann, ich glaube Ende der 2010er, irgendwann 2019 oder 18 oder so gesagt, dass der Teil des Darknets, der einfach diese Webseiten sind, wo potenziell auch illegale Inhalte dabei sein können, wo man so schätzt, dass das so 40-60% vielleicht dieser Webseiten ausmachen, dass das wiederum nur so knapp 10%, also eher einstelliger Bereich überhaupt von der Nutzung vom Darknet ist. Die ganze andere Nutzung des, also ich rede mal von Tor, wenn ich jetzt von Darknet rede, ne, diesen meinen populären Darknet, der ganze andere Rest ist wirklich Nutzung von Tor, um zum Beispiel Zensur zu umgehen oder um anonym im Internet in normalen Clearnet zu surfen.
Es gibt ja öfter mal so eine, aus der Politik meist eine Forderung, so recht populistisch formuliert, einfach abschalten das Darknet. Geht das überhaupt rein technisch?
Nee, eigentlich nicht. Also Das Schöne, also ist mal die Sichtweise, ob man das schön findet oder nicht, aber das Schöne an Technologie ist ja, wenn es mal veröffentlicht wurde, wie das Ganze funktioniert und genauso wie bei Verschlüsselung und wie bei mathematischen Verfahren und so weiter, wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man es immer irgendwie aufbauen irgendwo, wo es vielleicht dann doch nicht reguliert werden kann. Und da wir verschiedene Länder haben, wo Leute unter verschiedenen Gesetzgebungen agieren können, wird sehr schwierig, ein Darknet global für immer abzuschalten. Man weiß, wie Tor funktioniert, man kennt die Technologie darunter, das ist alles offen. Was hindert Menschen, das woanders dann eher laufen zu lassen, wo man das vielleicht sogar erlauben würde unter den entsprechenden Gesetzen, nur weil es zum Beispiel in Europa verboten wäre und oder in Amerika oder so. Das heißt, technisch abzuschalten ist quasi nicht möglich.
Okay, also ist die Forderung auch einfach sinnlos.
Ja, also ich würde schon sagen, das Darknet abzuschalten ist sinnlos, sich damit genau zu befassen und eben auch gerade bei den kriminellen Aktivitäten, die da stattfinden, die man eben auch verfolgen möchte, da irgendwie aktiv zu werden und mehr Energie darauf zu verwenden, sich dort auszukennen, ne, dass die Ermittler auch wissen, was sie tun. Das ist, glaube ich, sinnvoller, als die Technologie in irgendeiner Weise versuchen, wegzubekommen. Mhm.
Dritter Mythos ist, man kann dort alles kaufen, von Atomwaffen bis zu Auftragsmördern.
Ja, das genau, also Mythos ist schon ganz gut. Auftragsmörder, mir ist kein Fall bekannt, wo das jemand mal geschafft hat, es schon versucht hat. Ne? Es gibt da so Geschichten über Silk Road, das ist einer von den ersten Darknet-Marktplätzen, die sehr bekannt wurden. Da gibt es einige Hintergrundrecherchen, dass da auch Leute versucht haben, dann Auftragsmörder irgendwie zu finden über Tor. Aber das ist häufig einfach Scam, dass man sein Geld da lässt.
Also Betrugsmasche.
Genau, dass man seine Bitcoins da lässt und nichts dafür bekommt. Genauso wie bei dem typischen Waffenkauf. Man kann sicherlich irgendwie auch Waffen übers Darknet bekommen. Wenn das mal probiert wird, ist es aber sehr häufig einfach so, dass man doch nichts kriegt. Also wenn Ermittler irgendwie Testkäufe versuchen oder sowas, da haben wir jetzt keine Informationen drüber, dass das regelmäßig gut und zuverlässig klappt. Atomwaffen kann halt jeder beschaffen, das stimmt schon, das geht ganz einfach. Nein, natürlich auch nicht. Also das ist ganz absurd natürlich. Also häufig ist es einfach so, die Waren, die man im Darknet angeboten bekommt, sind, bei denen muss man sich erstmal überlegen, ist das überhaupt wirklich was bei mir dann zu Hause auch ankommt, wenn ich das bestelle? Und da haben wir auch zum Beispiel in einem Forschungsprojekt Untersuchungen gemacht und zum Beispiel gefunden, dass Shops, die Sturmfeuerwaffen anbieten, also Sturmgewehre anbieten, normale Pistolen und sowas, dass die, selbst wenn es ganz verschiedene Shops sind, zufällig dann teilweise einfach die gleichen Fotos da genommen werden. Und da drin hängt bei verschiedenen Händlern so nach dem Motto, ja, dann kopieren wir uns mal kurz die Bilder von irgendwo. Hauptsache jemand lässt Bitcoins bei uns da, aber wir verschicken natürlich nie irgendwie eine Waffe. Und was will man auch machen, wenn man da bestellt und die Ware nicht bekommt?
Man geht zur Polizei.
Genau. Ach so. Ups, geht nicht. Genau, also es ist schon sehr einfach, dann da Leute zu betrügen und das wird natürlich getan.
Mhm. Weil ich mal gelesen habe, dass es da auch Bewertungs gibt, ne? Also wie Amazon oder andere Online-Plattformen, Shopping-Plattformen, kann man dann schlechte Bewertungen da lassen. Ich weiß nicht, ob das was hilft, aber.
Genau, also es gibt durchaus Marktplätze, wo man ein richtiges Reputationssystem hat, wo die Leute bewertet werden, wo auch Rezensionen drunter stehen, mit entsprechenden Sternen, die vergeben werden können. Das ist auch spannend, weil man sich natürlich gleich auch wieder fragen kann, wie realistisch und wie vertrauenswürdig sind die denn eigentlich? Dann, wenn man sie zum Beispiel mal Marktplätze beobachten über einen längeren Zeitraum und plötzlich taucht ein neuer Händler auf, der vorher noch gar nicht da war, der hat an einem Tag irgendwie 3 positive Bewertungen und irgendwie 3 Tage später hat er 1370. Dann fragt man sich so, hui. Also der ist ja super aktiv, super schnell erfolgreich geworden. Oder vielleicht hat er auch einen Deal mit dem Administrator der Seite, der ihm mal so ein kleines Paket an Reputation, Rezensionsboostern verkauft hat oder so. Das weiß man immer nicht.
Das Image Plus.
Genau, es wird zumindest suggeriert an vielen Stellen oder auch vielleicht tatsächlich so durchgeführt, dass man Leute bewerten kann. Genau.
Vielleicht zu den Fakten mal, ne, die ihr ja in der Arbeit auch dann immer wieder versucht quasi zu ermitteln. Was weiß man denn eigentlich genau über das Darknet, was die Nutzer angeht, die Nutzung, vielleicht länderspezifisch auch? Also wir hatten schon mal ein Gespräch, da hast du mal gesagt, ja, Deutschland ist eigentlich gut dabei.
Genau, also wenn man sich anschaut, wie gesagt, wir reden ja immer vom Tor-Netzwerk jetzt gerade. Aus wie vielen Knoten das Tor-Netzwerk besteht. Ich hatte irgendwie vor einer kurzen Zeit gerade mal geschaut. Ich glaube, es waren so 9200, 9300 Knoten, die es gerade gibt. Also erstmal gar nicht viele Rechner, die da überhaupt das ganze Tor-Netzwerk bilden. Und Deutschland, die USA haben dabei die meisten Knoten. Mhm. Deutschland hat da gut 2000 von. Das ist schon, wenn man überlegt, dass es ein weltweites Netzwerk ist, schon relativ viel. Und ja, nutzerspezifisch, es wird geschätzt, dass pro Tag, glaube ich, so 2 Millionen Leute aktiv sind im Tor. Und in Deutschland gute knappe 500.000.
Wieso? Mhm. Also woher kommt das, meinst du?
Woher das kommt?
Dass es so beliebt ist in Deutschland, sag ich mal.
Ich glaube, anonym surfen oder auf einer Webseite vielleicht anonym unterwegs sein, bei der man nicht möchte, dass man getrackt wird, kann stark dazu beitragen. Mhm. Ich glaube, Deutschland hat natürlich auch dadurch, dass es ein sehr ausgeprägtes Datenschutzrecht hat, sehr viel Wert auf Privatsphäre legt, was ja sehr gut ist, entsprechendes Bewusstsein auch in der Bevölkerung. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Leute dann auch auf die Idee kommen, keine Ahnung, wenn sie sich auf zum Beispiel vielleicht mal auf einer dubiosen Webseite irgendwie begeben oder so, dass sie das nicht mit ihrer eigentlichen IP-Adresse machen möchten oder wie auch immer.
Du hast jetzt ja nochmal mit Recht darauf hingewiesen, dass es vor allem das Tor-Netzwerk ist, über das wir jetzt kurz sprechen. Wie, hast du Infos zu den anderen Teilen, zu anderen Plattformen, anderen Technologien, anderen Teilen des Darknet?
Wir haben nicht explizit Forschung gemacht. Also es gibt eben auch andere Teile des Internets, die auch als Darknet fungieren. I2P zum Beispiel oder Freenet oder so. Die funktionieren dann einfach anders als das Tor-Netzwerk. Zum Beispiel kann man dann verteilt Daten hosten, wo dann immer nicht ganz klar ist, wo liegt eigentlich welcher Teil einer Datei bei wem auf dem Server. Ne? Man stellt seine eigene Kapazität zum Speichern zur Verfügung. Dadurch macht man es schwieriger auch für Leute, Daten wieder zu löschen, zum Beispiel. Ne? Wie will man Daten entfernen, die halt verteilt gespeichert werden? Also quasi wie so eine große dezentrale Cloud oder so. Ja. Da gibt es viele verschiedene Ansätze. Man kann auch private Darknets aufbauen.
Aber sind die von der Größe her vergleichbar mit Tor? Oder ist andere Skala?
Genau, also Tor ist schon wirklich das populärste Darknet. Deswegen zu Recht kann man, glaube ich, noch sagen, wenn man vom Darknet redet, meint man immer Tor.
Gibt es vom Verhalten vielleicht Dinge? Also wir hatten schon mal eine Kollegin hier, die hat uns erzählt, dass es halt so gewissen Jargon gibt. Gibt es kulturelle Codes? Ne? Also das Beispiel, was Anna und mir wieder eingefallen ist, war ein Uwe. Ein Uwe ist ein
Verdeckter
Ermittler der Polizei. Ja, das haben wir gelernt. Ich weiß nicht, was...
Genau, also ich kenne mich da auch nicht wirklich aus, weil ich mir also die Teile nicht so genau anschaue. Ich glaube, die Kollegin, mit der ihr gesprochen hattet, war ja dann auch, glaube ich, aus der Psychologie oder Rechtswissenschaften oder sowas. Genau. Die haben natürlich ein bisschen andere Forschungsfragen da. Mir fällt der Uwe auch nur ein und ist auch schon ein bisschen älterer Begriff. Auf konkretere Sachen könnte ich jetzt auch nicht nennen.
Mhm. Schade, vielleicht gibt es einen neuen Uwe. Müssen wir mal gucken gehen.
Ein Bernd oder so.
Torsch.
Ja, aber dann schauen wir doch mal auf die aktuellen Projekte von dir. Ne? Mhm. Also was untersucht ihr im Moment zum Beispiel?
In Bezug auf Darknet haben wir gerade so ein bisschen im Fokus, dass wir schauen, was für Darknet-Marktplätze gibt es denn so und welche Maßnahmen ergreifen diese Marktplätze, dass man da nicht automatisiert längerfristig Daten sammelt. Weil wir sammeln natürlich gerne Daten über solche Marktplätze, um Sachen rauszufinden, wie die fungieren, wie da die Aktivität ist und so weiter. Aber die möchten das vielleicht nicht unbedingt und haben dann zum Beispiel Captchas, also diese, ne, jeder kennt das, diese Ampeln oder Zebrastreifen, die man dann irgendwie anklicken muss oder so.
Diese lästigen Bildchen.
Genau. Haben die aber nicht in der Form, sondern in einer eigenen, selbstgebauten Form. Die können eben nicht diese etwas schwierigeren Captchas benutzen, um sich nicht selbst zu de-anonymisieren. Und wir gucken halt, wie leicht die dann doch automatisiert zu lösen sind und so. Das schauen wir uns ein bisschen genauer an, beispielsweise.
Einfach um dann in der Lage zu sein, diese Marktplätze dauerhaft zu analysieren, Daten da zu sammeln und die dann entsprechend auch den Ermittlungsbehörden oder, also dass man einfach mehr weiß.
Genau, also weniger dauerhaft, sondern immer sporadisch. Mhm. Aber genau, dass wir eben die Möglichkeiten haben. Mhm. Und der Fokus ist dann auch weniger, dass wir das Ermittlungsbehörden geben. Das kommt eigentlich sehr selten vor, dass wir das für Ermittlungsbehörden überhaupt machen oder beauftragt werden oder so. Eigentlich gar nicht, sondern das sind schon Forschungsprojekte, wo wir dann zum Beispiel irgendwelche Papers publizieren, so, also wissenschaftliche Publikationen darüber schreiben, wie funktionieren Aspekte, die man vielleicht noch nicht wusste von solchen Marktplätzen.
Mhm. Wie sieht denn so ein Marktplatz aus? Also was wird da angeboten und kann man oder gibt es Indikatoren, woran man als interessierter Mensch sehen kann, dass es vielleicht vertrauenswürdig ist? Also was wären so die Indikatoren?
Also aussehen tun viele von diesen Marktplätzen so ein bisschen wie eBay, würde ich sagen.
Ah.
Man hat da einfach verschiedene Kategorien, Warenkategorien. Verschiedene Händler können sich dort registrieren und ihre Waren anbieten. Mhm. Ja gut, und das, was am meisten gehandelt wird auf solchen Marktplätzen, sind rezeptpflichtige Medikamente und Drogen.
Okay.
Also ganz das, was man auch kennt, erwartet, was man schon gehört hat, ja, und so. Und dann in großer Masse, was wir in letzter Zeit noch erhoben haben, in den letzten Jahren, war, dass Cannabis ganz vorne mit dabei ist. Da wäre zum Beispiel für uns jetzt forschungstechnisch interessant zu beobachten, wenn Cannabis weiter und legalisiert wird in mehr Ländern und auch noch einfacher sozusagen der legale Bezug ist, inwieweit das zum Beispiel zurückgeht, dass Cannabis gar nicht mehr illegal oder nicht mehr so stark illegal gehandelt wird. Und ja, so.
Konntet ihr das irgendwie feststellen, seit das in Deutschland irgendwie?
Das haben wir noch nicht erhoben, aber okay, wir haben es auch sporadisch, wenn wir mal auf einzelne Marktplätze geguckt haben, noch nicht so festgestellt.
Okay. Mhm.
Ja, spannend. Hatten uns im Vorgespräch nämlich überlegt, ob man da schon eine Reaktion quasi beobachten kann. Du hattest das mit den Capture-Breakern gesagt, vielleicht erläuterst du nochmal kurz, warum die normalen Captures nicht nutzen können,
ach so,
die wir so kennen, die Zebrastreifen,
genau,
und so.
Ja, wir kennen das ja irgendwie von Recapture, glaube ich, sagt jedem was. Oder ja, diese kleine Box, die man immer anklickt, ich bin kein Roboter. Und dann klickt man da drauf und dann hoffentlich akzeptiert die, dass man kein Roboter ist. Die sind immer verbunden mit irgendwelchen Servern im Internet.
So
die
dann,
ja, quasi. Also okay, das sind Dienste, die im Internet laufen. Man muss mit denen direkt kommunizieren. Und die Anbieter von solchen Darknet-Marktplätzen möchten natürlich nicht mit irgendwelchen Firmen direkt im Internet direkt kommunizieren. Das kann man zwar sicher machen, theoretisch, aber sie müssen sich dann da registrieren, müssen da einen Account haben. Das wiederum muss ja auch irgendwie müssen sie irgendwie hinbekommen. Das heißt, sie bauen dann die Lösung lieber selbst, diese Capture-Lösung. Die sind dann entsprechend vielleicht nicht so leistungsfähig, ja, und das machen wir uns dann zunutze.
Kriegt ihr auch manchmal Aufträge von Firmen im Darknet zu suchen nach nach Leaks, neuen Leaks, die da auftauchen, was weiß ich, beispielsweise?
Ja, das hatten wir schon.
Ja?
Ja, hatten wir schon. Also,
darfst du darüber sprechen, also wer das ist oder
eher nicht? Nee, eher nicht. Genau, wir schauen dann einfach, ob vielleicht Daten schon abgeflossen sind, oder ob, wenn Leaks bekannt geworden sind, auch schon in der Presse von diesen Firmen, wo die zu finden sind, in welchem Umfang die da zu finden sind, ob das auch stimmt, dass der Umfang entsprechend groß ist. Das wird ja irgendwie publiziert, gesagt, so und so viele Gigabyte an Daten sind wieder im Darknet gelandet.
Vielleicht auch welche Daten, ne? Ob es jetzt sensible Kundendaten sind oder einfach irgendwie.
Oder alles schon 10 Jahre alt oder sowas aus Archivsystemen oder sowas. Genau. Da gucken wir manchmal rein. Ist jetzt nicht unser Tagesgeschäft, aber ab und zu kommt das vor.
Okay.
Ja, im Vorfeld, bei der Vorbereitung, ich weiß, die Anna fängt von an zu grinsen, sind wir auf unser Lieblingsprojekt gestoßen, das Athene-Projekt MAMF. Jetzt muss uns erstmal den Namen auflösen.
Genau, also MAMF ist ja eigentlich gar kein Projekt, sondern ein Framework, was wir verwenden, um Daten zu erheben. Das ist unser Media Acquisition and Multiprocessing Framework.
Hervorragend.
Abkürzt MAMF. Das MAMF teilt Daten aus dem Internet. Genau, wir haben das so gebaut, dass wir da relativ effizient und gut neue Seiten einfügen können, dass wir nicht so viel Arbeit haben, zum Beispiel Daten zu erheben. Und wir verwenden das für verschiedene Projekte. Zum Beispiel ein Projekt, in dem es darum geht, illegalen Kunsthandel ein bisschen zu verfolgen. Da schauen wir uns eben bestimmte Seiten an, wo potenziell irgendwelche Stücke aus Grabräubereien oder so aus Ägypten zum Beispiel potenziell gepostet werden, schauen, ob das da irgendwie auftritt und können dann das entsprechend in der Datenbank vorhalten und bearbeiten.
Ist das so nur euer eigenes Tool oder würdet ihr das auch irgendwann anbieten, so zur Marktreife bringen?
Das ist schon unser eigenes Tool. Wir würden das als Dienst oder als Service anbieten.
Okay.
Und natürlich auch so, dass die Leute die Daten, die dann gesammelt werden, auch bei sich in der eigenen Firma zum Beispiel oder im eigenen Büro oder wo auch immer das eingesetzt wird, vorhalten und nicht eben bei uns. Ne? Dass man quasi das, was gesammelt wird, auch selbst unter Kontrolle hat.
Also ihr gebt die Daten raus, aber nicht das MAMF-Framework.
Ja, genau.
Okay, kann ich verstehen.
Gibt's da noch mehr von solchen Frameworks? Also ich meine, wenn ihr das baut, vermute ich jetzt immer erstmal nein, sonst würdet ihr ein bestehendes benutzen irgendwie und das verbessern.
Es gibt viele Ansätze, es gibt viele Frameworks, die gerade so für Web-Scraping, Web-Crawling gut geeignet sind. Bei uns war der Fokus darauf, dass wir das leicht erweiterbar machen und modular. Das heißt, wenn eine neue Webseite kommt, muss man ja immer irgendwie ein bisschen was programmieren, immer ein Modul bauen, immer ein Plugin bauen. Und das haben wir versucht, möglichst so zu machen, dass das sehr einfach geht. Und dass, wenn man mehrere Knoten hat, die irgendwo Daten sammeln, dass die möglichst so gut wie nie selbst gewartet oder geupdatet werden müssen, sondern dass das alles zentral passieren kann. Das heißt, die kommen an, holen sich neue Infos und können dann quasi aktuelle Webseiten crawlen, ohne dass man irgendwie stundenlang, ihr kennt das alle von Windows-Updates oder so, ne?
Ja.
Dass man da erstmal, ich kann erst in einer halben Stunde meine Windows-Updates laufen durch. Mhm. Das sollte bei so einem System eigentlich nicht so sein.
Mhm. Aber ist schon was Besonderes, das Framework dann dementsprechend.
Also uns hilft es auf jeden Fall, ich würde schon sagen, ja.
Mhm. Darf ich da noch eine kleine Side-Note zu anbringen? Ich habe nämlich euer Logo gesehen, das ist halt so ein kleines süßes Pac-Man-Logo, die älteren Zuhörenden erinnern sich, es ist einfach so ein kleines gelbes Kreisding, was vorne so ein Dreieck rausgeschnitten hat und es mampft. Ja, das gefällt mir sehr gut.
Genau, der Datenmampfer. Ja.
Du beschäftigst dich auch mit OSINT, also Open Source Intelligence. Mhm. Also OSINT bedeutet, man sammelt Spuren, die öffentlich zugänglich sind. Was sind das für Spuren und wo und was kriegst du dann raus und wozu macht man das?
Also MAMF ist quasi direkt damit verbunden, okay. Ganz klar. Also wir sammeln Daten im Internet, die öffentlich verfügbar sind. Wir klauen natürlich nirgendwo Daten, wir hacken uns nirgendwo rein oder so, sondern das, was es halt gibt, das sammeln wir ein und analysieren wir für Forschungsprojekte. Und solche Forschungsprojekte sind zum Beispiel, haben zum Beispiel mit Desinformation zu tun, wo wir untersuchen, ob man Desinformation, wenn sie in Social Media gepostet werden, automatisiert als solche erkennen kann. Okay. Und da haben wir uns in verschiedenen Projekten zum Beispiel mal Telegram angeschaut. Da wird ja, ich glaube, das kann man durchaus so sagen, sehr viel an Desinformation verbreitet. Und da kann man effizient vorgehen, Sachen halt einsammeln, schauen, können wir an Texten das vielleicht rausfinden, können wir Bilder analysieren und irgendwie rausfinden, dass da Methoden, Deepfake-Methoden zum Beispiel eingesetzt wurden oder an Videos oder so. Genau, und dafür, das fällt bei uns unter Open Source Intelligence und dazu haben wir einige Projekte.
Mhm. Okay. Cool. Eben, ihr nutzt dafür ja auch KI. Mhm. Gibt ein Projekt, das Projekt Frost, wo ihr, glaube ich, Machine Learning dafür nutzt. Ist das dann zum Beispiel für Telegram oder was genau macht ihr da?
Bei Telegram, wenn wir dort Daten einsammeln und KI einsetzen, dann wird die KI hauptsächlich für die Analyse eingesetzt. Mhm. Also ein Aspekt ist immer, die Medien, die man einsammelt, mit KI analysieren zu lassen. Eben zum Beispiel rauszufinden, haben wir hier ein Video, das potenziell mit Deepfake-Methodiken erstellt wurde oder haben wir hier Texte, die potenziell Desinformationen sind, kann man schon mal voranalysieren lassen durch Sprachmodelle, die einem da helfen können. Ein zweiter Ansatz ist, dass man sagt, man versucht die Internetsuche ein bisschen durch KI zu unterstützen. Da kommt wieder dieses Capture-Breaking ins Spiel. Ne? Das heißt, wenn man irgendwie zum Beispiel Sachen im Darknet, sind ja mehr oder weniger auch öffentlich zugänglich, einsammeln möchte und da kommt so ein Capture, dann kann man natürlich KI benutzen, um dieses Capture dann doch irgendwie zu lösen, obwohl es ja eigentlich genau dagegen helfen soll, dass man das nicht mit KI machen kann. Das klappt auch ganz gut. Und KI kann einem auch irgendwie helfen, solche Module, die neue Webseiten von neuen Webseiten Daten erfassen können, schneller zu schreiben. Also dass es einem eher hilft, ja, wo sind die wichtigen Elemente auf dieser Webseite? Ne? Links ist nur Werbung, rechts ist nur Werbung, oben ist eine Navigationsleiste, in der Mitte ist der Inhalt. Hier ist mal folgender Ausdruck, den du in deinem Programm benutzen kannst, damit du genau diesen Teil selektierst und die Daten da rausziehst. Da kann KI zum Beispiel auch unterstützen.
Also zum Coden dann?
Ja, genau. Mhm.
Okay.
Sehr schön. Ja, also wir haben jetzt viel über die Gegenwart gesprochen und jetzt wollen wir mal einen Blick in die Glaskugel werfen.
Der Blick in die Glaskugel.
Ja, und da haben wir uns für den guten Jörg eine besondere Frage ausgedacht.
Oha.
Ja, und zwar, wenn du mal 10 Jahre in der Zeit vorausreist und zurückguckst, was ist dann eigentlich aus dem Darknet geworden? Hat sich das Darknet irgendwie aufgelöst, weil mittlerweile gibt es da ganz andere Formen, anonym unterwegs zu sein? Oder ist das Darknet vielleicht das bessere Internet mit mehr Menschen als im Clearnet und ja, im Clearnet sind ohnehin nur noch Bots und KIs unterwegs und wo geht's hin, deiner Meinung nach?
Ja, gute Frage. Ich gucke einfach 10 Jahre zurück und versuche das dann nach vorne irgendwie zu verlegen. Ich glaube, das Darknet gibt's immer noch. Ich glaube, es wird nicht das bessere Internet sein. Es wird mehr oder weniger genauso funktionieren, wie es jetzt schon funktioniert. Vielleicht gibt es mal wieder ein neues. Vielleicht wird irgendein Darknet populärer als Tor, was ich auch erstmal nicht glaube. Das dauert immer sehr, sehr lange, bis sowas abgelöst wird. Ich glaube, Tor wird es einfach weiterhin geben. Es wird aktualisiert werden. Es wird vielleicht nochmal die eine oder andere Tor-Lücke aufgedeckt werden, wo dann Leute de-anonymisiert werden können. Dann wird diese Lücke gestopft werden. Aber das bessere Internet wird es, denke ich, nicht sein. Dafür ist es noch zu imperformant, nicht gut genug verbreitet oder einfach genug einzusetzen. Aber es wird nach wie vor da sein, auf keinen Fall abgeschaltet, und es wird auch notwendig sein. Nach wie vor eben für Menschen, die eben nicht einfach so alle möglichen Internetdaten abrufen können, so wie wir es in Deutschland können. Dafür ist Tor einfach ein viel zu wichtiges Mittel.
Okay, danke für deine Einschätzung erstmal bis hierhin. Und dann widmen wir uns nochmal deiner Person am Ende so ein bisschen und wollen gerne mal den Nerdfaktor analysieren.
Der Nerdfaktor.
Also Jörg, du bist ja im House of Nerds und wir haben dich extra eingeladen. Was macht dich denn zum Nerd? Bist du überhaupt ein Nerd? Du kannst auch sagen, nee, ich bin kein Nerd. Was wollt ihr von mir? Geht auch.
Ich glaube, das kommt auf die Sichtweise an. Wenn man Wikipedia anguckt, dann hat ja Nerd durchaus eine positive, aber auch eine negative Konnotation.
Also wir sind eher auf der positiven Seite.
Das habe ich mir, wollte ich jetzt, also sagen wir, das habe ich gehofft, dass ihr das meint. Dann, was macht mich zum Nerd? Ich betreibe meinen eigenen Mail-Server. Ich glaube, das ist schon ziemlich mehr. York-Mail. Nee, meine eigene Domain und so. Cool. Ich will kein Google-Mail benutzen und sowas. Genau. Ja. Das ist schon ziemlich nerdig, glaube ich. Und wenn man das so zusammenzählt, ja, ich mag Computerspiele. Ich mag Filme und Serien. Das ist nerdig.
Ich mag auch Computerspiele.
Ich mag in meiner Freizeit programmieren, genau.
Das wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Das hast du mir mal auf einer Dienstreise verraten und das ist hängen geblieben. Was machst du da so für Programmierprojekte?
Außer Mail-Server.
Ja, das wäre weniger programmieren, sondern mehr Infrastruktur betreiben. Ja. Genau. Programmieren, ja. Meistens das, was mir irgendwo fehlt. Also wenn ich irgendwo ein Programm habe oder irgendein Tool oder sowas, gerne und viel Open Source Tool natürlich. Das ist das Schöne daran. Und da fehlt mir eine Funktionalität, dann kann man es einfach dazu bauen, wenn es einem fehlt. Das ist ganz cool.
Was ist das letzte Beispiel?
Ja. Das ist ziemlich konkret. Also zum Beispiel habe ich ein Programm, mit dem man Regeln auf Mail-Server wieder einstellen kann, dass Sachen vorsortiert werden, dass man das nicht irgendwie im Mail-Programm auf dem Rechner machen muss. Und das hat halt ein Verschlüsselungsprotokoll nicht unterstützt. Das habe ich halt dann dazu gebastelt. Oder ein anderes Beispiel, da habe ich einfach was neu gemacht, weil ich fand, dass es irgendwie fehlt oder nicht so gut irgendwie existiert. Ihr kennt doch alle diese Wunschlisten bei irgendwelchen
Amazon,
Shops.
Ja, zum solche, Beispiel. Ja. Sorry, Werbung.
Genau, oder irgendwie. Oder bei Guides halt oder bei anderen, die man da einstellt. Und dann kann man da auch immer sagen, was man gerne hätte. Und wenn Leute das dann für einen vielleicht einmal schenken oder so, dann verschwindet das aus der Liste für die, aber für dich nicht. Und ich fand, das gab es irgendwie außer bei einigen bestimmten Shops eben nicht so richtig mit der Funktionalität, genau so selbst gehostet, dass du irgendwie Herr über deine eigenen Daten bist. Und dann habe ich es halt selbst gebaut. Sowas halt. Oder, keine Ahnung, Oliver, wir hatten ja mal irgendwie über Aktien geredet oder ETFs, ne? Irgendwelche Kursinformationen, dann wird dir gleich links und rechts irgendwie alles mögliche an Abo angedreht, was du da bezahlen musst, damit du möglichst aktuelle Kursdaten hast. Die kannst du dir halt auch zusammensammeln, dein eigenes Interface bauen und dann mit Open Source Software.
Ich wünsche es mir immer noch.
Verknüpfen, genau.
Ja. Ist es dann so ein Finanzmampf?
Mehr oder weniger. Also zumindest so für Kursinformationen, ne? Dass du alte Daten rausziehst und aktuelle Informationen und sowas. Das ist schon nicht schlecht. Ja, also genau, was halt fehlt und dann bastelt man sich das oder irgendwie Automatismen und so. Das ist immer ganz gut.
Cool, das macht sehr Spaß, praktisch, wenn man es kann.
Ja, also ich glaube, da kann jeder, der gerne möchte, kann da schon schnell hinkommen. Da muss man nichts für studiert haben tatsächlich. So ein bisschen den Einstieg muss man schon machen, aber dann bei Interesse, so wie bei Forensik, einfach Interesse haben und dann.
Was würdest du denn empfehlen so für Einsteiger?
Programmiersprache, Python lernen. Python ist von der Syntax her ziemlich gut zu lernen. Es gibt sehr gute Einstiegstutorials. Ich glaube, das ist wirklich sinnvoll. Und man profitiert total von dem Ökosystem, weil es einfach so viel schon gibt, was einem Arbeit abnimmt.
Pip-Install.
Ja, genau, zum Beispiel. auch wiederum eine von vielen Möglichkeiten.
Wenn man irgendein Modul braucht, eine gewisse Funktionalität braucht in Python, ich oute mich jetzt. Ja, also ich versuche Python zu lernen und angeregt durch den Jörg habe ich letztens mein erstes Skript tatsächlich mal in Umlauf gebracht und es hat funktioniert. Und ein tolles Gefühl, wenn das sowas funktioniert. Also total klein und total lächerlich.
Was kann denn dein Skript jetzt?
Das kann ein PDF regelmäßig runterladen aus dem Internet.
Ach so, super.
So, super.
Ja, aber meine Erfahrung war, das Coden war eigentlich, also ich gebe zu, ich habe es dann mit ChatGPT so ein bisschen gemacht. Mhm. Das Coden war deswegen das wenigste, das kleinste Problem. Das größte Problem war, den Kontext zu gestalten, diese infrastrukturellen Probleme zu überwinden. Wie kriege ich das auf dem Windows-Rechner dazu, das regelmäßig zu machen? Du stößt an irgendwelche Beschränkungen, Grenzen, Downloads, Sizes irgendwie. Ja, gut, dann stückle ich das und was mache ich damit? Und es ist eigentlich, Programmieren war das wenigste. Es war mehr so, es hat was von Problemlösen, ne? Also man will irgendwas tun. Und man denkt immer so, die Coden und das Coden ist so das Wichtige. Nee, das ist eigentlich dieses Troubleshooting danach, wenn der Code fertig ist.
Ja, du schlitterst dann ganz schnell in diese DevOps-Bereich rein, dass du dich halt nicht nur irgendwie um das Entwickeln kümmerst, sondern auch irgendwie den Kram am Laufen zu halten, Administration und so. Und am Ende, das ist ja das Gute, lernst du einfach nur super viel dabei. Und das ist ja das, was man eigentlich will.
Genau.
Schönes Schlusswort.
Ja, in diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank, Jörg, dass du bei uns warst.
Gerne, vielen Dank auch.
Genau, herzlichen Dank auch an Regie und Technik, Evelina Winkler und Zhang. Ich habe den Namen, leider kann ich sonst sehr schwer sagen, aber Zhang, ganz lieb gegrüßt. Schnitt Henning Schwörer, möchte ich mich auch bedanken. Und natürlich an meine liebe Co-Moderatorin Anna Spiegel.
Ja, ich danke dir auch, Oliver. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast nochmal. Schön, dass du da warst. Und ja, wir freuen uns über Fragen und Anregungen. Wenn ihr Themenwünsche habt oder Anmerkungen, irgendwas, Gastwünsche vielleicht auch, Vorschläge, schreibt eine Mail an podcast@sit.fraunhofer.de.
Genau, wir freuen uns richtig und freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.